Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meiner neuen Folge vom Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und unser Podcast ist ein Ort, wo sich viele starke, spannende Frauen treffen. Und heute wird das erste Mal ein bisschen international. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist, Annelina Wahler. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr.
Du bist eine Deutsche. Woher kommst du genau aus Deutschland?
Also ich bin in der Nähe von Stuttgart. Man sagt immer in der Nähe von, weil das, die Stadt kennt eh keiner, geboren. Also ja, Stuttgart. Aber ich habe die letzten 6 Jahre sogar in Berlin gelebt.
Ah, und jetzt bist du in Wien, wie schön.
Ja, jetzt bin ich in Wien, jetzt lebe ich hier und es ist wunderschön. Bin ab und zu in Berlin, aber bin jetzt hierher gezogen.
Sehr gut, bereicherst die Stadt.
Danke.
Du bist, deine Berufsbezeichnung beziehungsweise deine Tätigkeitsbezeichnung fand ich wirklich wahnsinnig kreativ, nämlich Conscious Creator. Auf Deutsch hätte man das gar nicht so erfinden können oder sagen können oder so charmant ausdrücken können. War das deine Idee?
Ja, weil es gibt ja dieses Spiel von Content Creator, dann gibt's Influencer und dadurch, dass mein Content sehr bewusst ist, wollte ich das so ein bisschen, und mein Podcast Conscious Gangster heißt, hat es irgendwie voll gut gepasst, weil zu mir passt eben eher dieses Conscious Creator, dass ich halt sehr darauf achte, was ich mache, beziehungsweise ich möchte nicht irgendwie einfach für was werben oder irgendwie schlecht beeinflussen. Und deswegen, ja, war das für mich das passendste Wort.
Also das
dafür.
Heißt, dein Podcast war vor dem Conscious Creator. Zuerst war der Podcast und dann hast du den Namen für deine Tätigkeit erfunden.
Nee, es war sogar wirklich erst der Name. Aber dieses, ja, der Podcast kam danach, hat dann dazu gepasst. Zuerst habe ich diesen Namen, aber das kann man ja auch nicht wirklich, das war ja nur für mich. Jetzt, wenn ich hier in Wien mich eintragen lasse für mein Unternehmen, dann kann ich da nicht angeben Conscious Creator, weil dann sagen die, hey, das gibt's nicht, diese Berufsbezeichnung.
Ja, aber vielleicht wird's werden. Ich bin die Erste.
Ich bin da jetzt Werbeagentur oder Autorin. Ah, also Werbeagentur, okay. Autorin. Yogalehrerin gibt's auch, also gab's auch schon nicht. Jetzt bin ich als Werbeagentur angemeldet,
genau.
Quasi.
Also Conscious Creator beinhaltet viele, viele von deinen Tätigkeitsbereichen, die ich jetzt aufzählen werde. Und falls ich was vergessen habe, sagst du, also du bist Buchautorin, du bist Ernährungsexpertin, du bist Podcasterin, Buchautorin, habe ich schon gesagt, Yogalehrerin, Foodbloggerin und habe ich noch was vergessen? Influencerin.
Jetzt, ja, und jetzt ganz frisch bin ich, das kannst du gar nicht wissen, Pilates-Trainerin.
Oh, Gratulation.
Dankeschön.
Ja, also das könnte man wirklich, da bräuchte man wirklich viele Zeilen, um das zu erklären. Und ich finde, mit dem Conscious Creator heißt das alles, ja? Also beinhaltet das wirklich alle diese Tätigkeiten. Und vor kurzem hast du ein Buch veröffentlicht. Das ist sogar erhältlich jetzt. Da habe ich sogar bei Thalia noch bekommen. Oh. Da habe ich mich sehr gefreut und auch gelesen. Ein Bauch voll Glück.
Ja.
Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Titel. Du interessierst dich sehr für Ernährung und es ist oft so, dass man sich mit der Ernährung auseinandersetzt, wenn man irgendeine Geschichte dazu hat. Also oft kommt es nicht einfach von heute auf morgen, okay, jetzt möchte ich mich mit dem Essen oder mit dem eben Essensverhalten auseinandersetzen, sondern man hat da irgendwie entweder ein Problem oder vielleicht eine besondere Idee oder eine Essstörung manchmal. Wie war das bei dir?
Ja, das stimmt. Meistens entsteht das aus dem Schmerz heraus und bei mir war es genauso.
Mhm.
Und also ich hatte auch viel in meinem Studium damit zu tun, aber angefangen hat es eigentlich schon mit 16, da habe ich Darmpilz bekommen, Candida. Mittlerweile weiß ich auch warum, damals war das noch nicht so klar für mich, das kam durch die Pille, durch die Östrogene.
Hormone.
Genau, durch die Hormone, die dann das Ganze fördern, die Leber belasten, den Darm belasten, das Mikrobiom belasten. Und dadurch, ich habe mich einfach ganz normal weiterernährt. Ich habe mir dabei nichts gedacht, Pille genommen, weiter ernährt wie immer. Und dann habe ich Darmpilz bekommen, sehr stark Candida. Und der ist dann in Vaginalpilz geändert und das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich natürlich alles versucht, um diesen Darmpilz wegzumachen. Habe 1000 Kuren gemacht. Ich durfte ein Jahr kein Zucker essen mit 16. Das ist echt schlimm.
Ja.
Vor allem, also das heißt auch kein Alkohol. Ich durfte eigentlich gar nichts mehr essen. Und dann habe ich, also so kam es mir vor, das stimmt ja nicht. Aber dann kam ich zu diesem Punkt, dass ich alles kontrollieren musste, weil ich alles umgedreht habe und erstmal gefragt habe, ist da Zucker drin, weil es war wirklich strikt. Und mein Schmerz war so stark, dass ich wirklich sehr stark darauf geachtet habe und auch dann erstmal versucht habe, keine Ausnahmen zu machen. Und da habe ich gemerkt, wo überall Zucker drin ist. Und das war wirklich verrückt. Also es ging halt auch um Fruchtzucker. Also es war wirklich so, ich durfte auch, den einzigen Apfel, den ich dann irgendwann essen durfte, war Boskop, weil der besonders viel Säure enthält. Und ja, dadurch habe ich halt gemerkt, was eigentlich so in unseren Lebensmitteln drinnen ist. Und ich komme schon von einer sehr, sehr gesunden Vergangenheit. Also meine Eltern haben mich sehr gesund erzogen. Ich habe sehr viel Öko-Food, sage ich mal. Dinkel, Vollkorn. Ich habe immer gesagt, ich habe Unkraut auf meinem Teller gehabt, weil mein Papa hat sehr viel im Garten gepflückt. Es waren auf meinem Teller, es war Löwenzahn auf meinem Teller, es waren irgendwelche Kapern aus dem Garten, es waren teilweise Birkenblätter, es war Giersch auf meinem Teller. Also ich bin gesund aufgewachsen, aber als ich dann 16 wurde und dann, oder was heißt 16 wurde, aber als ich dann so in die Pubertät kam, habe ich mir natürlich draußen einfach auch alles gekauft.
Da rebelliert man ein bisschen,
genau,
oder?
Ja. Und ich habe mir dabei nichts gedacht, wenn ich mir ein Käsebrötchen oder irgendwas geholt habe, aber allein in jedem Semmel ist halt Zucker drin und das ist dann halt alles rausgefallen. Und dann musste ich beim Bäcker immer nachfragen, ist da Zucker drin?
Und die
dann
haben sich gefreut.
Ja, die waren so, was wollen die jetzt von uns? Und dadurch habe ich halt angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich das alles wegbekommen. Habe gemerkt, so, dass das sich irgendwie, das habe ich später erst gecheckt, dass sich das alles von der Pille ernährt.
Mhm.
Und dass eigentlich die Pille mein Auslöser war. Wenn ich die abgesetzt habe, war alles direkt weg. Ich hatte gar keine Probleme mehr. Weil die anderen, also man muss noch viel mehr machen. Nicht nur Zucker weglassen, das ist eine richtige Kur. Aber die anderen Cremes und so, die ich genommen habe, die haben nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ich hatte immer wieder Probleme und Probleme. Und dann habe ich in meinem Bachelor, habe ich meine Masterarbeit, meine Masterarbeit war später, meine Bachelorarbeit habe ich geschrieben zum Thema macht Schokolade glücklich, Moodfood macht Schokolade glücklich.
Ja.
Also so Ernährung, Essverhalten, Stimmungsnahrung. Und dadurch kam immer mehr dieses Thema in mein Leben und das zieht sich dann auch durch meine Bücher.
Ja, also du hast, finde ich, Glück gehabt, dass deine Beschwerde, dein Pilz dann erkannt worden ist, weil manchmal braucht wirklich Jahre, um darauf zu kommen, dass das wirklich Candida ist.
Ja.
Also weil das vermutet man oft, wenn man irgendwelche Unverträglichkeiten hat, auch so macht man, da glaube ich, einen Test muss man machen.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, wie Stuhl. Man das genau. Und dann kommt man erst drauf, aber bis man drauf gekommen ist, dann oft ist es wirklich ein Leidensweg.
Ja.
Und was du zum Zucker gesagt hast, ich habe mal vor Jahren eine Dokumentation gesehen und wo sie gezeigt, wo, vielleicht kennst du sie auch, ich weiß jetzt nicht, ich glaube All Sugar oder so ähnliche Titel, wo sie gezeigt haben, wie würde ein Supermarkt aussehen, wenn sie alle Produkte mit Zucker entfernen würden. Da waren die Regale leer. Und das hat mich so geflasht, weil ich habe mir gedacht, da gibt es nur wirklich eine Handvoll Produkte, die keinen Zucker beinhalten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil, wie du gesagt hast, dass du dann Softdrinks getrunken hast und alles gegessen hast, was man so im Supermarkt findet und nicht wirklich ohne diese Bewusstsein, was ist gesund und was tut mir gut, kann man da wirklich relativ viel kaputt machen.
Voll, ja.
Hast du dann von deinem Wohlbefinden auch den Unterschied gemerkt? Klar, weil wenn du schmerzfrei bist, geht es dir besser und...
Total, also ich muss sagen, ich habe Softdrinks und so Sachen habe ich gar nicht gegessen. Ich habe mich schon recht gesund in Anführungsstrichen ernährt. Halt schon auch Vollkornprodukte, aber auch damals habe ich Wurst gegessen und da war halt auch schon überall Zucker drin. Aber Apfelsaft oder so habe ich getrunken und das ist egal. Der Körper checkt es nicht, woher der Zucker kommt. Auch wenn es naturtrüber Bio-Demeter-Apfelsaft ist, es wirkt genauso wie eine Cola. Auch wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr, okay, man kann, es sind bei Cola sind noch mehr Nebenstoffe dabei, die nicht gut für den Körper sind, aber allein der Zuckergehalt hat einen Effekt auf den Körper. Und ja, mir ging es dann natürlich besser, als ich das aufgehört habe, aber es ist jetzt, mental war es dann schon eine Herausforderung. Und es war dann aber auch richtig, richtig gut, weil ich immer mehr diesen Zucker mir entwöhnt habe und jetzt halt sehr sensibilisiert dafür bin und die viele Sachen einfach gar nicht mehr mag.
Ja.
Und das ist so mir, ich habe es mir so ein bisschen beibehalten. Und also bei mir kam dann noch viel mehr dazu. Bei mir kam dann noch, dass ich mich ganz lang, also das eine vegane Geschichte dazu, dass ich vegan wurde aus Grund von ethischen Faktoren und der China Study, die ich gelesen habe und solchen Dingen. Das heißt, ich habe mich immer weiter damit beschäftigt. Ja. Ist dann nicht dabei geblieben. Dann hatte ich zwar diesen Pilz weg, aber trotzdem kam dann immer mehr dazu, weil ich mich immer mehr damit beschäftigt habe und immer mehr gelernt habe.
Ja, taucht man immer mehr rein in das Thema.
Mhm. Ja, und dann je mehr man weiß, desto weniger möchte man von diesen Sachen auch konsumieren oder desto besser möchte man es machen. Und ja, das hat mich dann aber auch irgendwie erfüllt.
Ja, also ich finde auch, dass man, also deine Eltern haben wirklich einen super Job gemacht, weil man sagt auch, dass man die Ernährungsgewohnheiten eigentlich vom Klein auf trainieren kann. Ich habe mal vor Jahren ein Buch gelesen, das heißt, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Also es geht eigentlich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in deutschsprachigen Raum nicht so bekannt. Ich habe das in einer polnischen Fassung gelesen. Das hat eine Amerikanerin geschrieben, die in Frankreich gelebt hat. Und sie war fasziniert vom Erziehungsstil der Franzosen. Und ein Punkt, waren mehrere Bereiche dort, aber ein Punkt war eben Ernährung. Und sie hat geschrieben, dass dort im Kindergarten, die Kinder werden schon wirklich mit Artischocken und mit wirklich feinem Gemüse verwöhnt und werden daran gewöhnt, einfach Linsen und einfach Bioprodukte, also ganz wirklich gut qualitativ, aber auch nicht immer dieses typische Kinderessen. Mhm. Und Also da werden sie quasi herangebracht an die in das Erwachsenenalter, damit sie das schmecken können. Und sie hat gemeint, die Kinder schmeckt vielleicht einmal, zweimal nicht so gut, aber dann gewöhnen sie sich an den Geschmack. Und somit lernen sie einfach sich bewusster zu ernähren und man weiß natürlich nicht, wie dann das dann im späteren Leben, aber die Franzosen sind nämlich bekannt, dass sie wirklich Feinschmecker sind und dass sie sich relativ gesund ernähren. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass ich finde, diese Kindermenüs quasi fast verboten gehören, damit man den Kindern eigentlich keinen guten Dienst erweist damit, ja.
Ja, ich kenne die gar nicht, muss ich sagen. Ich war das erste Mal mit 14 bei McDonald's und ich habe echt lange gebraucht, meine Eltern zu überreden, dass wir da hingehen. Und ich habe das aber mitbekommen. Ich habe während meiner Bachelorarbeit im Kompetenzzentrum für Ernährung ein Praktikum gemacht. Da habe ich auch recht viel Rezeptentwicklung gelernt und so. Und da sind wir in die Kindergärten gegangen, um denen ihre Fashbowl-Boxen und auch das, was sie vom Kindergarten bekommen, zu verbessern. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gesehen. Ich war auch auf dem Waldorf-Kindergarten. Bei mir gab es nur Vollkornbrot. Es gab sehr viel Pflanzliches, immer Gemüse. Ich habe das alles geliebt. Ich habe das andere gar nicht gemocht. Mhm. Und dann komme ich in den Kindergarten, in ja so ein ganz normaler, konventioneller Kindergarten. Und dann gibt es da halt Schoko-Croissants, Milchschnitte, Zuckermüsli. Und das war für mich so, wow, wieso gibt man das seinen Kindern? Aber die Eltern haben halt oft auch nicht das Bewusstsein. Die wissen es nicht besser und natürlich, denken, ihre Kinder, sie tun ihnen was Gutes. Aber wenn man wirklich die Kinder schon früh, wenn man denen immer gesunde, unverarbeitete Sachen gibt, dann liebt man das und mag das andere gar nicht.
Ja, man lebt es auch vor. Ja. Nicht wahr? Und dadurch lernen sie das ja auch nicht anders kennen. Also, ja. Also mich wundert es auch, also meine Tochter ist 13 und auch in der Schule, wenn sie ein Lunch bekommt, dann meistens ist es teilweise wirklich sehr Richtung Junkfood. Mhm. Und wenn du zum Beispiel irgendwas nicht möchtest und dir was zu kaufen willst, dann ist es überhaupt, da hast du nur Wahl zwischen Pommes, Toast und also es ist eigentlich traurig, weil man dafür ja Geld bezahlt und hätte man sich erwartet, dass da ein bisschen qualitativ, es muss jetzt natürlich nicht sehr kompliziert sein oder irgendwie ausgefallen, aber einfach, wie du gesagt hast, unverarbeitete Produkte, regional und einfach gesund.
Ja, ja. Ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Entwicklungspotenzial.
Ja. In deinem Buch schreibst du auch sehr viel über intuitives Essen. Ich finde, das ist eine Sache, die komplett verloren gegangen ist.
Ja, das stimmt. Also in meinem Buch habe ich ja sehr stark das Konzept von Mood Food, also dass man sich glücklich essen kann. Mhm. Und alle meine Bücher sind hormonfreundliche Rezepte, entzündungshemmende Rezepte.
Du hast drei Bücher geschrieben, halt?
Genau, drei Bücher. Ein Bauch voll Glück, ein Mix voll Glück und eine Schüssel voll Glück. Also das erste war Buddha Bowls, dann dieser ein Mix voll Glück und dann das letzte ein Bauch voll Glück.
Alle enthalten Rezepte.
Genau, und alle enthalten Rezepte, Ernährungskontext. Das letzte geht so ein bisschen auf Longevity ein, Yoga-Fluss und hat auch noch so ein bisschen das Verdauungsaspekt, und das, weil das Mikrobiom einfach auch eine Riesenrolle spielt. Und alle haben aber dieses eine Thema, dass man genau zurück zu seinem Bauchgefühl kommt, zu diesem intuitiven Essen und dass man sich glücklich isst durch bestimmte Lebensmittel. Und alle meine Rezepte sind auch so kreiert, dass ich halt sehr viel von diesen, also es gibt eine Aminosäure, Tryptophan heißt die.
Ja, das habe ich mir gemerkt.
Soll ich kurz drauf eingehen, oder?
Ja, unbedingt, bitte.
Okay, ich gehe kurz drauf ein, nicht zu ernährungsspezifisch, aber es gibt diese Aminosäure, Tryptophan. Die ist gerade eh sehr stark in der Biohacking-Szene unterwegs, weil sie wird da auch ein bisschen so heilig gesprochen, weil sie vielleicht helfen kann, oder es gibt Studien dazu, dass sie hilft, Angstzustände oder Depressionen zu lindern, weil L-Tryptophan ist quasi der Vorbote von Serotonin. Also wird L-Tryptophan wird in 5-HTP umgewandelt und das wird dann in Serotonin umgewandelt und im späteren Verlauf dann sogar in Melatonin, was dann unsere Stimmung beeinflusst, weil Serotonin unser Happy-Hormon, yeah. Melatonin unser Schlafhormon. Das heißt, das ist natürlich ein Kreislauf, der sich schließt und der ganzheitlich ist und unsere Gesundheit dann fördert und natürlich auch unsere Stimmung. Und da gibt es eben verschiedene Dinge auch ein bisschen zu berücksichtigen, wie das L-Tryptophan besser in Serotonin umgewandelt wird. Und dadurch, dass das L-Tryptophan eine Aminosäure ist, ist es in sehr vielen Lebensmitteln, die sehr viel Proteine enthalten, besonders drin. Besonders auch in Soja. Und da gibt es auch sehr viele, Soja steht ja immer sehr stark noch in Kritik, was mir echt wehtut, weil es gab halt diese eine Studie, die eine Falschstudie war, gesponsert von der Milchindustrie, und dadurch ist einfach Soja so in Verruf geraten. Dabei ist Soja ein richtig gutes, wertvolles Lebensmittel. Das
Hormonbalance durcheinander bringt, oder?
Genau, es ist natürlich mit Phytoöstrogene, ja. Es wachsen den Männern Brüste davon und so, aber das war auch, die Untersuchung wurde auch mit Männern durchgeführt, die sehr viel Bier getrunken haben und sehr viel Hähnchen gegessen haben. Und am Ende hat man gemerkt, das kam eigentlich ganz anders her und nicht von dem Soja. Und Soja ist auch gar nicht erlaubt, gentechnisch zu verändern, nicht zumindest in der Nahrungsmittelindustrie. Und das meiste Soja landet im Erdöl oder in der Kosmetik. Und deswegen ist Soja eigentlich für den Menschen, außer man hat Probleme mit der Schilddrüse, sehr gut. Und wenn man Hashimoto hat oder eben ja Schilddrüsenprobleme, dann macht es Sinn, darauf zu achten. Kommt darauf an, ob Über- oder Unterfunktion. Dann vielleicht nichts essen, nicht vermeiden. Wenn man jetzt Probleme hat mit dem Darm, manche vertragen es einfach nicht, dann ist es natürlich auch was anderes. Mhm. Aber per se ist Soja gut. Und das ist halt sehr tryptophanreich. Es gibt auch noch andere viele Lebensmittel wie Cashews oder andere Hülsenfrüchte. Und es gibt auch, die Leber hat zum Beispiel auch sehr viel, aber man sagt, je pflanzlicher, desto besser, weil die Aminosäuren mit den anderen Aminosäuren konkurrieren. Die müssen alle durch die Blut-Gehirn-Schranke. Und je mehr Aminosäuren, je stärker die sind, desto schwieriger ist es für L-Tryptophan durchzukommen. Und die tierischen Proteine oder Aminosäuren, die können teilweise vom Körper besser aufgenommen werden und kommen dann zuerst rein. Deswegen macht es Sinn, recht viel pflanzlich sich zu ernähren und dann besonders viel von diesem Tryptophan aufzunehmen, was aber auch besser in 5-HTP umgewandelt wird, wenn man viele Kohlenhydrate isst. Das heißt, abends, weil man hat ja auch immer so Angst vor Kohlenhydrate.
Ja, man sagt, am Abend sollte man jetzt nicht, ja.
Und da gerade besonders abends sind Kohlenhydrate sehr förderlich. Also jetzt nicht so spät, und man soll es natürlich übertreiben, man soll sich nicht in Unmacht essen, aber so Kohlenhydrate sind wirklich gut für den Körper, für die Stimmung, für den Schlaf. Und dann, ja, da einfach so ein paar Kohlenhydrate abends noch zu essen, ist total sinnvoll. Und die werden nicht anders verstoffwechselt, als wenn ich sie jetzt morgens esse. Und ich esse sie sogar lieber abends, weil ich dadurch meinen Blutzuckerspiegel viel besser kontrollieren kann und nicht so einen Energietief bekomme. Also ich esse morgens wirklich eher so proteinreich und leichter. Mittags auch Kohlenhydrate, aber auch noch nicht so viel. Und dann abends mehr Kohlenhydrate. Und das ist auch wirklich mittlerweile, wissen das auch einige schon, das ist sehr sinnvoll für die Stimmung, für den Schlaf, für das Wohlbefinden, auch für den Stoffwechsel, für wenn man jetzt Gewicht, auf sein Gewicht achtet, dafür macht es auch Sinn. Und das ist so diese eine Komponente, und diese andere Komponente ist, dass alle meine Rezepte halt sehr unverarbeitet sind, möglichst glutenfrei, zuckerarm. Und dadurch habe ich das Gefühl, kommt man viel mehr wieder zu seinem Bauchgefühl zurück. Weil je unverarbeitete Dinge, desto weniger Arbeit für den Körper, das zu zerspalten, beziehungsweise die Informationen zu entschlüsseln, und desto einfacher für den Körper, wieder auf sich zu hören. Mhm. Weil er ist ja nicht so beschäftigt mit, wenn ich jetzt zum Beispiel darf ich hier Namen nennen? Eine Cola, habe ich eigentlich schon gesagt. Eine Cola trinke, dann hat ja der Körper eigentlich nicht so viel davon.
Und viel Zucker.
Ja, viel Zucker. Und dann auch, ist er noch viel beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die da drin sind, die er eigentlich gar nicht will, die auszuscheiden. Und dadurch ist er eigentlich schon sehr belastet.
Ja.
Wenn ich jetzt einfach Wasser trinken würde, dann habe ich nicht so viel Information. Der Körper kriegt genau das, was er braucht, und alles Zusätzliche ist nicht da.
Mhm.
Und so kann man das natürlich mit allem machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Pommes esse, die in der Regel sind, da ist ja auch sehr viel Zucker dran, Salz und frittiert, dann hat der Körper sehr viel Arbeit damit, wieder das alles auszuscheiden, was er eigentlich nicht braucht, und hat nicht so viel Nährwerte davon. Während ich jetzt, wenn ich Kartoffeln esse oder sagen wir auch selbstgemachte Pommes, hat der Körper, also die dann im Backofen gebacken werden und nicht frittiert und Salz, aber kein
Gequält.
Zucker. Genau. Da hat der Körper viel mehr davon und viel weniger Arbeit mit unnützen Sachen. Und dadurch kommt man halt viel mehr wieder zu seinem Bauchgefühl und zu seinem intuitiven Essen zurück. Und das Gleiche ist auch so bei diesem, wenn ich jetzt halt sehr viele Sachen esse, also sehr viel Zucker esse, dann gewöhnt sich der Körper dran, und es können Signale, die vom Gehirn vom Darm zu Gehirn gesendet werden. Meistens gehen die Signale wirklich erst vom Darm sogar aus, besser aufgenommen werden und besser verstanden werden, sodass man merkt, boah, ja, eigentlich ist das vielleicht doch ein bisschen süß.
Mhm. Aber Zucker ist eigentlich, man kann sich eigentlich wie eine Sucht vorstellen, oder? Also wenn man viel Zucker isst, wird man noch mehr süchtig nach mehr.
Genau.
Und dann hört man auch von Entzugserscheinungen, wenn man mit dem Zucker aufhört. Also du sagst, nicht komplett auf das Süße verzichten, aber man kann sich zum Beispiel andere Süßungsalternativen aussuchen und nicht immer gleich den verarbeiteten weißen Kristallzucker verwenden.
Genau das. Und ich meine, am Ende wirkt es im Körper alles ähnlich.
Mhm.
Weil wenn ich sage, ich nehme jetzt den raffinierten Zucker oder den Industriezucker, versus ich nehme den teuren Kokosblütenzucker und habe dann die gleiche Menge auf die gleiche Menge Süße, wirkt es beides nicht so förderlich im Körper. Nur, dass ich halt beim Kokosblütenzucker noch so ein paar Sachen dazu habe, wie ein paar Spurenelemente, Mineralstoffe. Aber am Ende ist trotzdem beides Zucker. Das heißt, bei mir geht es eher so darum, die Summe zu reduzieren. Und der Industriezucker ist halt, man möchte halt schnell mehr davon. Das ist dann eher so ein emotionales Thema. Deswegen würde ich trotzdem immer einen teureren Zucker, beziehungsweise ich esse das eigentlich alles fast gar nicht, noch einen Schritt zurück, eher so Obst oder Datteln bevorzugen. Aber natürlich ist auch wichtig, was der Geist möchte, finde ich, weil es ist ein großes Ganzes, und deswegen sage ich immer 80-20. Also man soll überhaupt nicht verzichten, weil dann kann es vielleicht auch in was anderem, man kompensiert es ja anders, dann kriegt man vielleicht eine Essstörung oder beschäftigt sich, ich kenne es von mir, ich liebe Eis und ich esse auch Eis, so viel ich will, weil wenn ich mir das jetzt verbieten würde, dann denke ich die ganze Zeit darüber nach und ich denke die ganze Zeit an Eis. Und das ist ja auch nicht gut. Das ist ja auch voll der Stress für meinen Körper. Und es kann auch Entzündungen fördern. Und wenn ich dann das Eis esse und dann ein bisschen Zucker, dann ist es vielleicht viel besser für mich. Und dann habe ich noch diese mentale Freiheit und ich sage dann immer Seelennahrung dazu. Deswegen denke ich immer so 80-20.
Also 80 ist gesund und 20 darf man ein bisschen loslassen.
Genau, so dieses Pareto-Prinzip. Mhm. Und das ist auch, was jeder gut kann. Also ich meine, jeder Körper gut ab kann, quasi.
Ja, 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 ja. Ja, also ich denke mir auch, dass wenn man wirklich sich irgendwas verbietet, dann immer mehr darüber nachdenkt, was hätte ich gerne, und auch, weil du gesagt hast, auch dieses emotionale Essen, ja, das ist oft auch bei uns Frauen hormonbedingt und nicht in jeder Woche möchten wir das Gleiche, manchmal sind wir voll kontrolliert, dann wiederum haben wir Liebeskummer und dann brauchen wir Schokolade oder eben der Zyklus und so weiter. Also das ist schon sehr unterschiedlich, und ich glaube, wenn man dann den ganzen Tag an das Essen denkt und sich irgendwie, das darf ich nicht, das darf ich nicht, aber ich muss, ich will, dann kommt man auch schon so ein bisschen in Richtung Essstörung, weil das ist, wenn man wirklich keinen seine Tagesstruktur irgendwie mit dem Essen einplanen, Essen ausschließen, was darf ich nicht, da hat man dann wirklich keine Kapazität mehr, an was anderes zu denken.
Also ich hatte sogar die Erfahrung so ein bisschen, weil es gibt diese eine Essstörung, Orthorexie heißt das.
Orthorexie, genau, ja.
Das bedeutet, dass man so gesund, dass man Angst bekommt. So krass war es bei mir nicht, aber ja, ich weiß nicht. Angst vor Lebensmitteln, die nicht gesund sind quasi. Man will sich so gesund ernähren, dass man, und bei mir war das so, dass ich dann teilweise wirklich lieber nichts gegessen habe, wenn ich gerade keine Option hatte, als jetzt, es kommt noch dazu, ich mag keinen Burger so richtig und ich wollte auch kein Fleisch essen. Aber trotzdem, ja, dann esse ich lieber nichts. So. Und jetzt mittlerweile, das ist auch nicht gesund. Weil man, genau, dann einfach das kompensiert und so. Und genau, dann gibt es ja natürlich ganz viele andere Essstörungen. Deswegen ist es schon wichtig, man soll sich nichts verbieten. Die Balance ist immer die Lösung. Es ist nichts gut, was zu radikal ist irgendwo. Und
ja, da die Grenze ist nicht immer so einfach durchzuziehen.
Ja,
ja, ja. Weil wann beginnt es... das Radikale und wann ist es noch quasi kontrolliert oder entspannt. Ich finde, das ist wirklich die größte Kunst, ist sich auf seine eigene Intuition zu verlassen. Also ich konnte das jahrelang nicht, weil ich zum Beispiel durch das Tanzen früher war ich immer gezwungen abzunehmen. Und von meiner Körperstruktur war ich eigentlich gar nicht so Tänzerin-Typ, aber ja, immer gehört, ja, du musst abnehmen. Ich habe Diäten gemacht seit meinem 13. Lebensjahr, was natürlich dann meinen ganzen Hormonstatus, mein Metabolismus, das alles irgendwie durcheinander gebracht hat. Also ich habe, glaube ich, dann die nächsten 20 Jahre gar nichts von der Intuition gehabt, weil ich habe immer nur Kalorien gezählt, das darf ich nicht. Jetzt langsam, seit einigen Jahren, habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt schon, wie es geht.
Hm.
Wie lange hast du gebraucht, um auf deine Intuition hören zu können?
Also bei mir ist es auch ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich dachte immer, ich weiß es ganz genau, aber dadurch, dass ich habe angefangen, 2014 war ich in Neuseeland und hatte kurz Probleme mit Geld. Ich hatte auch keinen Zugriff auf mein deutsches Konto. Habe den erstbesten Job angenommen bei einem Metzger.
Bei einem Metzger?
Ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich ein Hühnchen töten möchte. Ich so, auf keinen Fall.
Oh mein Gott.
Und dann, ob ich dabei zuschauen möchte. Ich so, ich kann das nicht sehen. Und dann habe ich mir gedacht, krass, ich esse das halt die ganze Zeit.
Und davor hast du normal Fleisch gegessen?
Alles. Also immer sehr gut und nicht so viel. Aber ja, ich habe es gegessen. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich mir noch ein paar Filme angeschaut, eine China Study, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte kein Fleisch mehr essen, weil ich könnte das niemals, also ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ein Tier wegen mir getötet wird. Und dann habe ich die China Study gelesen, habe ich gemerkt, eigentlich machen Milchprodukte auch keinen Sinn. Und dann habe ich alles weggelassen. Und es war 1.1.2014, habe ich dann begonnen, mich vegan zu ernähren.
War schon über 10 Jahre.
Ja, dann war ich 10 Jahre vegan und dann habe ich aber, ich hatte schon dieses teilweise Gefühl, boah, eigentlich habe ich da Bock drauf. Eigentlich habe ich Lust auf Eier, aber ich will, so, ich hatte dieses emotionale Thema. Und dadurch hatte ich immer so ein bisschen dieses, wenn ich mich jetzt komplett das habe ich aber erst im Nachhinein gecheckt, weil ich habe mich natürlich auch selbst belogen, weil ich wollte das nicht essen.
Mhm.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich da nicht 100% intuitiv. Also schon größtenteils, aber ich hätte zum Beispiel, ich habe mir Eier schon verboten.
Mhm.
Einfach aus ethischen Gründen.
Mhm.
Und jetzt würde ich sagen, ist es schon viel, viel besser, weil ich jetzt da offener geworden bin und mich halt pflanzlich ernähre, integriert mit Eiern. Ich schaue halt, dass ich gute Eier bekomme und irgendwie so möglichst ethisch. Und ich würde sagen, davor habe ich mich auch fast intuitiv ernährt, aber halt nicht so ganz, weil dieses Vegan mir halt schon sehr viele Striche durch manche Lebensmittel und durch die Rechnung gemacht hat. Und das ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser, aber es ist ein Prozess.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass vor 10 Jahren vegan war das gar nicht so einfach, weil es war auf die Schnelle irgendeinen Snack zu finden, war das gar nicht so einfach. Man musste wirklich planen und teilweise wirklich Sachen bei sich haben. Also ich bin keine Veganerin.
Ja.
Es reizt mich irgendwie immer wieder, aber ich habe noch nicht, also ethische Gründe wären auch bei mir eigentlich der Grund, aber hab noch nicht geschafft. Bei mir war was anderes, also ich musste, seit 4 Jahren habe ich eine Diagnose von Zöliakie und ich musste von einem Tag auf den anderen anfangen, glutenfrei zu essen. Und ich hatte Glück, dass eigentlich in der Zeit schon sehr viele glutenfreie Produkte im Angebot waren. Vor 10, 20 Jahren war das eigentlich noch gar nicht so der Fall. Also das, da oft jetzt manchmal, wenn man irgendwo hingeht und fragt, dann verstehen die Leute nicht, was man meint. Also Gluten, also was, wo ist Gluten? Oder im Restaurant, wo eigentlich Personal geschult sein müsste. Manche haben gesagt, Milch, nein, das ist Laktose, nein, Mehl, also okay. Und dabei ist Gluten auch in Soßen, in Fertigprodukten, also ganz, ganz, ganz viele. Und da denke ich mir auch, dass das entwickelt sich alles mit der Zeit. Und das ist gut, wenn man darüber spricht. Und deine Rezepte sind auch, weil ich habe natürlich, also ich bin neugierig, ich habe da alle durchgeschaut. Und ich freue mich schon, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache einen Cheesecake, weil du hast auch geschrieben, du liebst Cheesecake.
Oh ja, ich liebe es über alles. Ja.
Das ist das Einzige von diesen ganzen Produkten, die mir fehlen. Also so glutenfreie Cheesecake kriegt man selten. Und das habe ich mir vorgenommen, das werde ich nachkochen und nachbacken. Hast du die wirklich alle Rezepte mit glutenfreiem Mehl probiert? Weil das ist nicht so einfach mit dem glutenfreien Mehl.
Ja, es gibt ja mittlerweile gibt's sogar echt richtig gute glutenfreie Backmischungen. Ich habe aber früher, also die sind auch wirklich gut, weil ich finde teilweise, wenn ich jetzt einfach sage, okay, dann nehme ich glutenfrei, ist es wirklich oft ungesünder als, außer man hat Zöliakie, dann geht es natürlich nicht.
Ja.
Aber als jetzt Gluten zu essen, weil da so viel Quatsch drin ist,
richtig,
und Konservierungsstoffe, das will ich gar nicht essen.
Genau.
Und deswegen habe ich halt schon immer versucht, gute Mehle zu nehmen. Mhm. Aber das hat natürlich auch einen anderen Geschmack. Und klar hat Gluten, ist ein Kleber, ein Eiweißkleber, der geht richtig schön auf. Das hat halt einen Effekt und das ist sehr schwierig.
Ja.
Und dann kann ich, am meisten wird halt ersetzt durch Hafermehl. Da gibt's ja, das ist ja eigentlich glutenfrei. Aber wenn du Zöliakie hast, manchmal ist es noch glutenverunreinigt, dann musst du manchmal trotzdem noch glutenfreie Haferflocken kaufen, weil die über das gleiche Fließband
genau,
laufen.
Genau, sind kontaminiert. Ja.
Genau. Mhm. Das heißt, ja, das habe ich alles getestet. Ich habe viel A/B-Testing gemacht, aber es hängt am Ende trotzdem noch auch von der Marke teilweise ab. Welche Marke, Buchweizenmehl oder Hafermehl, das kann man mittlerweile auch kaufen, Hafermehl. Also kannst du selber machen oder halt kaufen. Oder Reismehl, ich verwende, das ist halt nicht nur vom Mehl abhängig, sondern wirklich dann auch noch vom Hersteller, von der Körnung und so. Aber ja, habe ich gemacht und ich mache halt sehr viel auch einfach ohne Mehl. Also der Cheesecake, der ist auch, habe ich einmal mit und einmal ohne Boden.
Ja.
Kann man ja ohne Boden auch machen.
Kann man ja. Ja, aber ich habe einmal so ein Rezept, ich backe nicht gerne, ich kann das gar nicht. Ich habe einmal so irgendein Cheesecake-Rezept da irgendwo rausgefunden und es war wirklich sehr, für eine Person, die nie backt und nimmt sich dieses komplizierte Rezept für Cheesecake glutenfrei, das war wirklich in den Ofen rein, dann wieder raus, dann wieder einschneiden, dann musste ich wieder irgendwie rein, dann wieder raus. Also das hat wirklich eine Stunde gedauert, bis ich das, aber es ist gut geworden. Deshalb habe ich wirklich Respekt und weiß, dass eben durch Mangel von diesen Klebestoffen ist wirklich schwierig und oft eben die Rezepte, die für normale Mehle konzipiert sind, mit einer glutenfreien nicht so gut funktionieren. Aber ich verlasse mich da.
Also,
ich schreibe Rezensionen.
Ja, perfekt. Ich freue mich drauf. Man muss halt schon wissen, dass es teilweise halt nicht so fluffy wird.
Ja.
Aber ich finde, man merkt es halt auch. Ich finde es nicht immer besser, dieses sehr viel Weizen. Weil ich finde auch, glutenfreie Sachen schmecken richtig, richtig lecker. Und klar, genau, man muss halt schauen, wenn man es dann auch möglichst ölfrei macht, raffiniert zuckerfrei, dann kommen halt immer noch mal mehr Herausforderungen dazu. Aber den habe ich mich gern gestellt früher und da habe ich sehr viel rumexperimentiert und probiert. Und dann, also ich finde meistens, es schmeckt immer am Ende. Nur manchmal ist es halt von der Konsistenz nicht so gut. Und klar, das ist dann blöd im Kochbuch. Deswegen habe ich da sehr viel getestet. Aber für mich war das kein Problem, weil ich auch, wenn was nicht geklappt hat, hat es mir trotzdem geschmeckt.
Ja.
Ich würde es halt so nicht in mein Kochbuch bringen, weil es halt vielleicht nicht so schön aussieht oder nicht perfekt ist, aber es schmeckt halt trotzdem gut, weil es sind ja auch gute Sachen drin.
Ja, du bist eigentlich Ausländerin in Wien, also wie ich auch. Als Ausländerin, wie würdest du jetzt Wien von dieser kulinarischen, gastronomischen Seite in Richtung vegan, eben glutenfrei, wie würdest du es einschätzen? Ist es viel Angebot oder findest du, weil du hast teillang in Berlin gelebt, auch wie findest du den Vergleich dann? Ist es noch ausbaufähig?
Ja, ich bin sehr, sehr verwöhnt leider, muss ich sagen. Es ist für mich extrem stark ausbaufähig. Es gibt Sachen und die sind auch gut, aber die Auswahl ist sehr gering.
Mhm.
Also ich habe dann so meine 5 Hotspots oder so und da kann ich immer hingehen. Und für mich ist es auch okay, Und mein Freund ist schon ein bisschen genervt. Er so, boah, nee. Ja, wo gehen wir heute Abend essen? Ich sag ihm mal die drei Optionen. Ja, sorry, aber was anderes gibt's nicht.
Ist er auch vegan? Kann man,
ja, also jetzt nicht mehr, also macht's jetzt so wie ich, aber isst auch, nee, er ist vegetarisch. Also auch Käse und so Milchprodukte, aber ist möglichst pflanzenbasiert. Genau. Und das ist halt, das Ding ist, wenn ich jetzt, ich krieg auch woanders Sachen, die, also in, man kriegt meistens irgendwas, was vegan ist, aber dann fehlen oft, es ist nicht nährwerttechnisch ausgeklügelt, es fehlen eigentlich immer Proteine. Es ist entweder nur Gemüse mit Fett oder nur Gluten.
Mhm.
Und Gluten verträge ich auch nicht so gut. Entweder halt Pizza zum Beispiel mit Tomatensauce, ist jetzt nicht so mein Lieblings, oder Pasta, ist auch nicht so. Oder ich esse halt irgendwie ja gebackenen oder Hummus oder Falafel, so. Aber die Auswahl ist nicht so groß und es ist halt nicht so, man kommt nicht so ganz auf die Nährstoffe. Deswegen ist es auch für mich der Grund, warum ich nicht mehr ganz vegan bin, weil ich so ein bisschen Nährstoffmängel bekommen habe. Weil ich halt, man muss halt schon sehr darauf achten, was man isst. Und wenn man jetzt sehr viel unterwegs ist und dann bekommt man nicht die Sachen, die man braucht, wenn man sich pflanzlich ernährt, muss man irgendwie alles supplementieren und so. Und das ist schon anstrengend. Zu Hause geht das, aber wenn man jetzt unterwegs ist, dann ist es schwieriger. Und da ist auf jeden Fall in Wien noch einiges möglich. Wenn man dann noch glutenfrei und zuckerfrei möchte, dann wird es wirklich schwierig.
Ja.
Du weißt ja, wie es ist. Ja. Du kannst ja wirklich gar kein Gluten essen. Und dann, ja, da gibt es so drei Sachen oder so.
Ja.
Ja.
Also ich versuche zu Hause immer zu improvisieren und dann halt habe ich meistens irgendwas mit, damit ich ja nicht auf die Schnelle irgendwie verzweifelt irgendwo ja auf der Suche bin von irgendwelchen. Und wie du schon erwähnt hast, also diese Supermarkt glutenfreie Sachen, sie sind auch wirklich nicht, teilweise nicht wirklich nährvoll. Also wie sagt man das?
Nährstoffreich,
ja.
Ja, du kannst immer zum Biomarkt gehen. Da sind auch, das habe ich auch gelernt bei Candida, wo ich alles umgedreht habe, weil da sind wirklich sehr gute Sachen drin. Da sind nicht diese ganzen Füllstoffe, die man nicht braucht, drin. Je kürzer die Zutatenliste, desto wertvoller. Und im Biomarkt ist auch sehr, da gibt es auch richtig wertvolles glutenfreies Brot. Das ist dann halt kompakter, weil es aus sehr viel Saaten besteht. Oder Haferbrot oder so. Da gibt es wirklich, und da ist auch kein Zucker drin.
Ja.
In den meisten Sachen. Und deswegen, ich kaufe eigentlich einfach am liebsten im Biomarkt ein, weil da sind keine Konservierungsstoffe und kein Quatsch drin. Und da, wenn ich da glutenfreie Sachen kaufe, sind die auch gut meistens. Oder man kauft halt diese ganzen Hülsen. Produkte, aber dann muss man auch vertragen, ne? Diese Hülsenwraps, und es schmeckt immer anders. Also es ist ein anderer Geschmack, man muss sich halt umgewöhnen.
In deinem Buch habe ich viele Fremdworte gelesen, also viele nicht, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wie Tempeh, Tahin, Hefeflocken habe ich auch noch nie gelesen, also gelesen, ich weiß, was es bedeutet, aber es waren schon viele Begriffe für mich, die wirklich kulinarisch neu waren.
Wirklich?
Ja, also ich weiß, vielleicht oute ich mich da gerade sehr, aber als Normalesserin, also bis auf diese glutenfreie Sache, bin ich da nicht sehr kreativ, und ich als ich dein Buch gelesen habe, gesagt, na, jetzt hast du Nachholbedarf und werde ich mich da wirklich jetzt informieren, ja, womit, wie ich das dann einbinden kann in meinen Plan.
Ja, das ist, da bin ich schon gespannt drauf, weil Tempeh ist wirklich was, das ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
Mhm.
Das ist zum Beispiel eines der nährstoffreichsten Proteine, die es gibt in der veganen Ernährung. Das ist super gesund für Darm, weil es fermentiert ist, fürs Mikrobiom. Dann natürlich die Proteine für den Stoffwechsel, die langanhaltend satt machen, für die Zellen. Und das ist ein Produkt, was ich hier beim Biomarkt bekomme und mittlerweile auch bei Billa Sparenden in Supermärkten.
Ehrlich? Okay. Mhm.
Aber Augen in keinem auf. Restaurant.
Ja.
Und das fehlt mir zum Beispiel. Ja. Das gibt es in keinem Restaurant, bieten die ein Gericht mit Tempeh an.
Okay, nein, habe ich auch noch nie gelesen, deshalb sage ich. Ja. Restaurants kenne ich viele in Wien.
Ja, das findest du da nicht. Ja.
Okay, gut, Nachholbedarf. Du bist auch ein Bewegungsmensch. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, dass du nicht nur eben im Bezug auf Glück nicht nur von Ernährung sprichst, sondern auch von Bewegung, weil das ist eigentlich, das ist so dieser holistische Zugang, dass wir einfach nicht nur Geist, auch den Körper und alles zusammenbringen müssen, damit wir uns wohlfühlen. Also du bist Yoga-Lehrerin, Pilates-Lehrerin, und wie hat sich dein quasi Bewegungs-Lebenslauf entwickelt? entwickelt? Womit hast du getanzt oder hast du irgendwas, irgendeine Sportart gemacht früher? Oder warst du einfach immer gerne in Bewegung?
Ja, das trifft sehr gut auf mich zu. Ich war immer sehr gerne in Bewegung. Meine Freundinnen haben mich auch immer Flummi genannt oder Energiebällchen. Und habe dann aber auch, ich war früher mal im Kunstturnen, dann habe ich auch mal kurz Hip-Hop getanzt, dann war ich im Cheerleading.
Ja. Ja, ich habe unterrichtet sogar Hip-Hop.
Cool.
Ja. Meine Tochter ist es ein bisschen peinlich, wenn ich sage, Mama hat Hip-Hop unterrichtet.
Echt?
Aber ich kann es noch immer.
Oh wow, ich finde, Tanz ist das Allerästhetischste, was es gibt. Ich hätte auch gern Ballett getanzt, aber das wäre nicht so gut für meinen Körper, für meine Knochen, weil ich multiple Exostosen habe und auch nicht die Füße dafür. Aber ich liebe alles, was mit Bewegung, Tanz zu tun hat. Aber ich muss sagen, Choreos sind dann doch nicht so ganz mein Ding gewesen. Dann bin ich ins Cheerleading gegangen. Aber ich finde es halt, ich liebe trotzdem Hip-Hop-Tanz. Also wenn Leute das können, Hut ab. Dann war ich Cheerleading. Und dann habe ich irgendwie, Sport war dann halt irgendwie immer in meinem Leben. Aber dann irgendwann war ich, mit Yoga kam eigentlich ungeplant. Das kam recht spät für mich. Mit 21, also ich bin jetzt 34, damals war das auch noch nicht so, da gab es fast keine Angebote. Und dann war ich im Fitnessstudio im Bauch-Beine-Po-Training und dann dachte ich so, irgendwie ist das voll komisch, dieses Bauch-Beine-Po-Training. Ich so, boah, hey, was ist denn das? Und ich so, irgendwie ist es sogar anstrengend, so irgendwie ganz. Und danach ich so, hey, was war denn das? Und er so, ja, es war Yoga. Ich so, hä? Ich würde dann mal Bauch-Beine-Po-Training. Er so, ja, nee, das hat sich jetzt gerade geändert, das ist jetzt immer Yoga.
Okay.
Ich so, cool.
Kleiner Unterschied.
Und dann habe ich gedacht, so, wow, das fordert mich nochmal. Dann bin ich da immer hingegangen und dann bin ich da so reingeraten. Habe ich gedacht, dann gab es keinen weiteren Kurs mehr. Das war in Karlsruhe damals, habe ich meinen Master gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einfach eine Yogalehrerausbildung, um dann halt selbst besser praktizieren zu können. Und dann habe ich eine gemacht, dann habe ich eine zweite gemacht, dann habe ich eine dritte gemacht. Und in Berlin ist das Yoga-Paradies.
Ja.
Da kann man so tolles Yoga machen.
Da bin in Wien auch schon langsam besser. Das entwickelt sich. Ja.
Also ja.
Ich habe zeitlang wirklich Yoga nicht regelmäßig praktiziert, weil mir eben ein bisschen die Studios gefehlt haben. Aber ich glaube, das wird langsam. Und
ja.
da vor allem, ich finde, dass man wenn man wirklich regelmäßig Yoga praktiziert, dann möchte man sich weiterentwickeln. Also
ja.
Der Kurs, wo man immer das Gleiche macht und dann irgendwie das Gefühl hat, dass das wiederholt sich und das ist quasi nur eine Abfolge von Übungen, die da jetzt irgendwie nicht ein bisschen fordernd sind, es ist mir persönlich zu wenig, weil ich möchte auch immer mich anstrengen. Ja? Das ist
ja.
Und viele assoziieren noch Yoga, das mit diesem am Boden liegen und halt ein bisschen Augen zu schließen und, und versuchen, irgendwie an nette Dinge zu denken.
Schau, was dann, ich muss sagen, für mich war Yoga am Anfang, für mich war das Wichtigste auch dieses Körperliche, dass ich schwitze oder mich anstrenge. Mittlerweile ist für mich Yoga kein Workout mehr, sondern echt viel mehr, weil Yoga ist das eigentlich, wenn man ein Workout will, dann sollte man nicht Yoga machen. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, aber ich merke schon, für mich spielt diese geistige Komponente auch eine Riesenrolle. Die bringt mich auch nochmal viel mehr zu mir und die Verbindung zu mir und zu meiner Intuition. Also da gibt es ja dann aber auch ganz viele unterschiedliche Formen von Yoga, finde ich. Da gibt es halt genau das, was halt mehr auf dieses Mentale abspielt, auf dieses wirklich Ruhe in sich selbst zu finden und den Geist still werden zu lassen, weil wir ja alle so viel immer zu tun haben und dadurch so viel im Außen sind und Yoga bringt mich dann wieder zu mir und ins Innere. Dann gibt es aber auch Yoga, wo wirklich nur das ist dann quasi wie ein Workout mit Atem, aber mit in Verbindung auch mit einem selbst, mit dir, mit deinem Atem. Und da gibt es ja so viele Richtungen. Da gibt es Yin-Yoga, Ashtanga. Ashtanga ist zum Beispiel sehr anstrengend. Vinyasa ist auch eher Richtung anstrengend. Yin-Yoga ist halt am Boden liegen und Stretching. Was aber auch schön ist, weil dann kommt man in diese Ruhe rein. Und ich sollte es auch viel mehr machen. Aber da ich eher so ein Typ wie du bin, gehe ich auch eher zu Power-Yoga. Und ich unterrichte auch Power-Yoga. Ja. Und dann habe ich beides. Weil dann mich bringt es trotzdem so richtig zu mir. Und ich merke schon, wenn ich in eine Yogastunde gehe, dann ist direkt so, wenn ich noch angespannt war davor und Stress hatte, dann komme ich in diese Stunde und dann ist so, alles fällt ab.
Ja.
Und deswegen ist es für mich schon richtig wichtig, da diesen Ausgleich zu haben. Und ich mache halt zusätzlich viel Sport. Aber Yoga sehe ich jetzt nicht so als Sport, sondern mehr als ganzheitliche Praxis, so als Lebensstil und Lebensphilosophie.
Ja, das sollte, ich glaube, jeder sollte für sich einfach einen Weg finden, was seinem Körper, nicht jeder ist gleich gebaut. Also ich bin auch zum Beispiel keine Balletttänzerin gewesen, aber Tanzen habe ich auch geliebt und Yoga. Und ich mag aber auch gerne Bauch, Bein, Po.
Ja.
Nur zum Beispiel nicht jeden Tag bin ich in der Stimmung dafür. Und das und auch der Körper verlangt in diversen Tagen oder in diversen Etappen des Lebens Unterschiedliches.
Ja.
Und manchmal, wenn man so viel im Kopf hat und die Gedanken kreisen und man ist, oder viele Emotionen und so weiter, dann ist es wirklich so eine Art fast Meditation oder fast besser als zu viel vielleicht Körperliches. Ja, das muss man, glaube ich, auch wieder intuitiv herausfinden, was einem gut tut.
Ja, das ist wirklich sehr stark Typsache.
Ja.
Man sagt auch bei Yoga eigentlich, wenn man eher so ein energetischer Typ ist und eh schon sehr viel am Machen, Tun und Hasseln und Denken, sollte man vielleicht eher auch mal zu Yin-Yoga gehen. Mhm. Also das wäre so quasi der Ratschlag, den ich auch meinen Yoga-Schülerinnen mitgeben würde und mir selbst.
Erzähl ein bisschen näher.
Und mich nicht, bitte?
Erzähl ein bisschen näher über diese Yoga.
Also Yin-Yoga ist quasi dieses Yoga, wo du am Boden liegst und die Stretch. Also das ist du hältst diese Yoga-Posen lange an und gehst dadurch tiefer in den Stretch und die sind total unterschiedlich, die Klassen. Also teilweise kommen da noch viele Mindset-Aspekte mit rein, je nach Lehrerin bekommt man dann noch so ein bisschen Input und so dieses Mentale mit, so Richtung Persönlichkeit oder Spiritualität, auch je nachdem, wie man es nennen mag, irgendwelche Weisheiten und man kommt wirklich so richtig zur Ruhe und es ist ein richtig guter Stretch für den Körper, gerade wenn man viel anderen Sport macht oder halt einfach sehr viel zu tun hat, dann kann man das so als Ausklang abends machen. Und das würde ich eben allen raten, die einen ganz, ganz stressigen Tag haben und allgemein sehr verspannt sind. Weil dieses schnelle Yoga, da kann man sich auch voll verspannen, wenn man noch nie Yoga gemacht hat.
Ja, ist eigentlich Stress für den Körper.
Genau.
Dann, wenn es, vor allem, wenn du in irgendeine Position nicht reinkommst, dann verkrampfst du dich und dann das halt nicht halten kannst. Also ich finde auch eigentlich so dieses mit Stretchen verbunden, viel anstrengender teilweise als eben schnelle Positionswechseln und Meditation, wenn man dann mit eigenen Gedanken konfrontiert ist, ist es wirklich nicht immer einfach. Also ich habe vor einiger Zeit für mich die transzendentale Meditation entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, da wird man quasi eingeschult, weil ich immer probiert habe, einen Weg zu finden, zur Ruhe zu kommen und mit diversen YouTube-Videos und so halt, da probiert man ein paar 10 Minuten, ein paar 5 Minuten, das ist mir nie richtig gelungen. Und dann bei dieser Art von Meditation, die Gedanken, die kommen, die dürfen kommen. Du darfst das nicht verdrängen, sondern die kommen und du lässt die gehen.
Genau.
Und das fand ich eigentlich, das hat mich sehr angesprochen. Und dann die richtige Challenge war für mich, dann zweimal am Tag 20 Minuten zu finden, wo ich das mache. Da habe ich mir gedacht, daran werde ich scheitern, weil 20 Minuten sind nicht
das
viel.
Das ist viel, aber doch zweimal am Tag 20, das ist schon viel.
Das ist viel.
Ja, ja? Ist viel.
Und da manchmal habe ich mir gedacht, okay, wie lange sitzt du jetzt am Handy und scrollst über Instagram? Ja, das waren genau jetzt 15 Minuten. Jetzt hättest du fast schon die Meditation fertig gehabt. Und so habe ich mich dann irgendwie, es natürlich, nobody's perfect, also es ist mir auch schon passiert, dass ich vergessen habe Also mir bringt das wirklich sehr viel. Also ich hab schon oft gehört, dass es ein bisschen sektenartig ist und dass es vielleicht nicht immer zum Empfehlen und so weiter. Aber mir tut's gut, das muss jeder für sich wieder mal herausfinden. Also ich bin eine große Verfechterin von einfach in sich selbst gehen, spüren, lernen und ausprobieren auch und sich beraten lassen. Empfiehlst du eigentlich so testen, wie zum Beispiel für wenn man irgendwelche Mängel hat, dass man sich testen lässt und schon auswerten lässt, was einem fehlt, Vitamine supplementieren?
Ja, voll. Also ich mache das die ganze Zeit. Ich liebe das. Also es ist auch ein bisschen mein Beruf und mein Job, zu schauen, hey, funktioniert das, was ich da nehme? Funktionieren die Supplements? Weil ich bewerbe ja die Supplements dann auch und ich werde super viel um Rat gefragt und ich möchte jetzt nicht irgendwie, klar, ich fühle, dass es mir damit besser geht, aber ich möchte es auch schwarz auf weiß haben. Und ich finde, ich würde auch jedem empfehlen, zweimal im Jahr mindestens, also mindestens einmal ein großes Blutbild und zweimal im Jahr diesen Vitamin D-Mangel zu testen. Also nicht Mangel, Vitamin D-Haushalt und zu schauen, ob man Mangel hat.
Vor allem so im Winter, wenn keine Sonne, ja.
Genau, so wie du sagst, einmal im Winter und dann nochmal im Frühling. Und dann kann man schauen, weil das ist schon etwas, was halt die große Bevölkerungsmasse als Mangel hat. Magnesium, finde ich, kann man immer supplementieren, Omega-3 auch. Magnesium ist für mich nicht mehr wegzudenken, weil ich so einen Unterschied merke aus für meinen Schlaf, Verdauung und Entspannung. Ich bin sehr aktiv, ich mache viel Sport, ich brauche natürlich auch Magnesium. Aber Magnesium ist einfach auch für alle, die Stress haben, sehr wichtig, weil Stress bedingt das, dass wir eher einen Magnesiummangel bekommen und dann kriegen wir noch mehr Stress. Und deswegen ist halt Magnesium schon so, die meisten haben einen Mangel und es ist wirklich, nimmst du Magnesium?
Nein.
Nein.
Also das aber Vitamin
ist
wirklich, D, ja.
Vitamin D, ja, das ist super. Vitamin D im Winter, Omega-3, Magnesium und da gibt es jetzt ein neues, L-Trionat, das ist aus den USA und deshalb ist jetzt auch in Deutschland zugelassen und ich nehme das jetzt seit 2 Monaten und das geht noch ein bisschen so in diese kognitiven Fähigkeiten, weil das eben auch durch diese Blut-Gehirn-Schranke gelangt und dadurch dockt es, also schafft es das, Ablagerungen im Gehirn auszuscheiden, also so Sachen, die wir nicht brauchen. Und dadurch können wir viel schneller regenerieren und es ist nicht so Ballast im Kopf und es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich habe mehr mentale Klarheit, seitdem ich das nehme.
Okay, interessant.
Aber das wirkt jetzt nicht so stark wie, also es hat nicht so diesen Magnesium-Aspekt, sondern eher dieses Trionat-Aspekt, das ist so eine Säure. Und deswegen nehme ich das plus Magnesium.
Wenn jemand das nachlesen möchte oder sich informieren oder einfach mehr von dir lesen, hören möchte, da einfach auf Instagram, also soziale Medien bist du sehr präsent. Also auf Instagram hast du, glaube ich, 160.000 Follower, oder?
Ja, da berichte ich.
Ja, da bist du sehr aktiv und da ist dein Podcast Conscious Gangster. Da erzählst du auch viel mehr noch darüber, was wir jetzt gesprochen haben. Dein Buch, dein Foodblog, bist du da noch aktiv auch? Also gibt es Rezepte da drauf?
Ja, da möchte ich jetzt wieder mehr machen. Habe ich ein bisschen schleifen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da gibt es noch einige Rezepte und es wird auch wieder mehr kommen.
Okay, also sehr, sehr vielseitig. Also man findet dich einfach, wenn man Annalena Wahle eingibt, dann findet man dich und die ganzen Informationen und Rezepte und Tipps und Tricks. Eines möchte ich dich fragen noch. Dein Freund ist Österreicher, oder?
Nee, er ist eigentlich auch Deutscher.
Er ist auch Deutscher, okay.
Er ist schon seit über 10 Jahren in Wien.
Ja, und er ist sehr bekannter Pokerspieler. Mhm. Verstehst du was vom Poker?
Oh. Genau, er war weltbester Pokerspieler mit 24.
Federholz.
Und ist da natürlich sehr bekannt in der Pokerszene. Und ja, also mittlerweile verstehe ich deutlich mehr. Ich kann Poker nicht spielen und ich habe es auch noch nie wirklich gespielt. Für mich ist es auch unvorstellbar, in so diesen Räumen, in diesen Hallen zu sitzen, weil ich bin immer draußen und das wäre allein schon mental für mich gar nicht machbar. Aber ich verstehe mittlerweile das Spiel, ich verstehe die Strategien dahinter, was alles dazugehört, wie das ein Beruf sein kann und kein Glücksspiel. Da ist einfach so viel dahinter, was man lernen kann, wie viel Strategie das bedarf, wie viel auch Menschenkenntnis und so. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt jetzt.
Ja, ich habe Respekt, weil ich verstehe da wirklich gar nichts. Also ich weiß nur, dass es ein Spiel gibt und dass es wirklich sehr hoch mental ist eigentlich, das Spiel. Und ihr seid beide super beschäftigt. Reist du ihm nach oder er dir nach oder trefft sie euch? Habt ihr da irgendwie Rituale oder das weil ich meine, du hast zeitlang wirklich sehr zwischen Berlin und Wien gependelt und er ist sicherlich auch sehr viel unterwegs. Seht ihr euch überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Er ist gerade vor 3 Tagen für 3 Wochen nach Korea und Japan geflogen.
Aha.
Ich bin nach Wien gezogen, damit wir uns mehr sehen. Wir haben uns davor so, wir sind 4 Jahre, hatten 3,5 Jahre hatten wir eine Fernbeziehung und wir haben uns aber trotzdem, würde ich sagen, 6 Monate ungefähr im Jahr gesehen. Also wir sind einfach zusammen, haben zusammen Trips gemacht. Ich bin teilweise mit ihm mit, er hat mich öfters mal besucht in Berlin, dann sind wir zusammen irgendwo hin und dadurch, dass wir beide auch selbstständig arbeiten können, funktioniert das Gott sei Dank. Wir müssen jetzt nicht immer ins Office gehen. Und jetzt sehen wir uns, ich glaube, wir sehen uns schon, also auch oft nicht, aber vielleicht schon auch mehr als der Durchschnittsmensch, weil wenn man jetzt morgens ins Büro geht, abends heimkommt, dann fix und fertig ist, dann geht man auch nur schlafen, aber man sieht sich am Wochenende. Also viele, ich kenne viele in meinem Umkreis, die sind alle so beschäftigt, die haben auch nicht so viel Zeit voneinander und wir haben sehen uns halt öfters auch mal nicht, aber wenn wir dann uns sehen, haben wir halt auch viel Zeit miteinander. Ja. Also es ist voll okay.
Auf und die Qualität kommt genau. Das an, sage ich immer.
Ja, Qualität über Quantität. Ja.
Genau, genau. Und erzähl noch zum Schluss deine Pläne. Hast du irgendein Projekt oder irgendwas, was du, worüber du schon sprechen kannst, was du irgendwie vielleicht im Kopf hast für die Zukunft oder für die nächste Zeit?
Es gibt eigentlich ganz viele Sachen, die ich machen möchte. Mal schauen, wie ich das alles hinbekomme. Also mehr auch Richtung Coaching gehen, so Ernährungscoaching. Da bin ich jetzt so, kann man mir auch gerne schreiben, wer sich dafür interessiert. Und ich möchte eigentlich ein Studio, ein ganz bestimmtes Studio in Wien eröffnen, aber da fehlt mir noch eine Co-Founderin.
Aha.
Und
na, erzähl, vielleicht findet sich eine.
Ja, okay. Ich möchte gerne Lagree Studio. Das ist so eine Art von, kennst du Lagree?
Nein.
Okay, das gibt's hier nämlich noch nicht.
Ja, eben.
Und
ja,
das ist meine Lieblingssportart.
Mhm.
Und ich kann die nicht mehr machen, wenn es das hier nicht gibt. Und das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Und deswegen hätte ich gerne ein Lagree Studio. Und das ist aber sehr intensiv und diese Maschinen sind sehr teuer. Das ist so eine Form von Pilates, aber es ist absolut nicht vergleichbar mit Pilates.
Mhm.
Es geht Richtung Reformer-Pilates, aber es ist auch kein Reformer-Pilates. Es sind nochmal so riesengroße Maschinen und die sind auch sehr, sehr, sehr teuer. Und die Lizenz, das ist alles sehr, sehr teuer. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es das hier nicht gibt.
In Berlin gibt es?
In Berlin gibt es das jetzt.
Aha.
Auch noch nicht so lang, aber seit einem Jahr.
Wien braucht es immer ein bisschen länger.
Ja, vielleicht mache ich das ja, wenn hier jemand Lust hat.
Ja.
Also ich meine, sobald ich eine Co-Founderin gefunden habe, weil ich alleine das nicht machen möchte.
Ja.
Ich kenne auch meine Schwächen, ich kenne meine Stärken, ich wüsste auch alleine, würde nicht funktionieren. Da habe ich keine Lust drauf.
Ja, vor allem, ich glaube, bei so einem Projekt, da muss man wirklich den ganzen Fokus auf eine Sache, bei so vielen Themen und so vielen Berufen, wie du hast, und bei so viel Tätigkeit, es ist schwierig, dann wirklich sich auf das eine zu konzentrieren und einfach die Zeit zu finden. Ja? Also einfach aus zeittechnischen Gründen ist das muss jemand, der auch wirtschaftlich dahinter ist und das wirklich auch on the Daily Business macht und so weiter.
Ja.
Das ist, da braucht man immer einen zweiten. Aber das klingt sehr interessant. Und was ist wer mit dem Ecstatic Dance?
Ecstatic Dance liebe ich auch. Ja. Hast du schon mal gemacht?
Ich kenne das als Trance Dance. Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist. Aber ich habe eine Freundin, die das, hallo Sonja, weißt du, zuhörst, die das anbietet. Also sie hat mal mit einem Schamanen zusammengearbeitet und sie haben das zusammen angeboten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar. Also man gibt sich einfach der Musik hin. Ich habe es eigentlich noch nicht so richtig ausprobiert. Aber
Aesthetic Dance ist was ganz, ganz anderes.
Mhm.
Aber das liebe ich auch. Da freue ich mich über den Kontakt, weil das weiß ich auch noch nicht genau, wo es das hier gibt. Lagree ist wirklich das Anstrengendste, was man mitmachen kann. Das ist sehr, sehr low impact. Tiefenmuskulaturarbeit, also viel anstrengender als Pilates. Das ist wirklich Sport.
Ja, und dann geht man tanzen.
Nee, tanzen. Achso, und danach kann man dann als Belohnung tanzen gehen. Genau. Ja. Erst Lagree, dann tanzen.
Genau. Und das ist ja eine super Kombination.
Ja.
Also wir haben einen Plan.
Ja, das ist perfekt.
Ja, super. Ich danke dir vielmals, dass du Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen. Das war wirklich super spannend. Ich hoffe auch bald irgendwie ein neues Buch noch. Glück von, weiß ich jetzt nicht, also ich bin keine gute Titelerfinderin, aber du wirst dir schon was einfallen lassen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.